Moin Logistik und herzlich willkommen zu Folge 131 eures Podcasts der Sitra. Heute geht es um ein absolut aktuelles Thema, den Charakter. Die Welt verändert sich immer schneller, sie wird herausfordernder. Deshalb ist es wichtig, an den richtigen Stellen auch Charakter zu zeigen. Ich zeige jetzt mal einen guten Charakter und sage Moin, mein lieber Marc. Schön, dass du wieder mit mir vor den Mikrofonen sitzt.
Ja, moin.
Na, mein Lieber, wie definierst du denn den Begriff Charakter, um gleich ins Thema einzusteigen?
Mensch, ohne Umwege.
Ganz ohne Umwege.
Ach, Charakter, was macht Charakter aus? Charakter sind zum einen die Wesenszüge eines Menschen, finde ich. Aber man spricht ja auch im erweiterten Sinne von Charakter, wenn man Größe zeigt, wenn man sich gerade für etwas macht, wenn man einfach seine Werte vertritt. Deswegen ist es schwierig, den Begriff so allumfassend zu definieren, denn ich finde, dass er in verschiedenen Beziehungen eine unterschiedliche Bedeutung hat.
Ja, finde ich gar nicht so verkehrt. Das ist cool. Ich hätte es jetzt irgendwie versucht, mich dem Begriff anzunähern und zu sagen, es ist sowas wie die uns eigene Kultur auf einer individuellen Ebene. Wie mache ich bestimmte Dinge? Wie gehe ich bestimmte Dinge an? Eine Art Geisteshaltung. Könnte man, also so hätte ich es zumindest gemacht.
Mhm. Wie steht es im Wörterbuch? Hast du das vielleicht gerade im Kopf?
Habe ich nicht. Was macht einen guten Charakter aus für dich?
Was macht einen guten Charakter aus? Also, das ist wieder so eine sehr, sehr spezielle Frage, ein guter Charakter. Man ist jetzt geneigt zu sagen, ja, ein guter Charakter ist ein Typ, der immer freundlich ist und immer nett ist und dir immer irgendwie freundlich gegenübersteht, aber in irgendeiner Weise ist der Charakter ja auch etwas, wozu man oder dass man zu sich selbst stehen muss. Wie kann man das sinnvoll ausdrücken? Aber weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja.
Dann sag du es doch.
Nee, ich löse das ja gleich noch alles auf. Ach, ich will dich doch nur anlocken, ja, mit den ganzen Themen.
Ich nehme an, du hast das Thema nicht einfach nur so mitgebracht, sondern du hast dir ein Buch zu dem Thema zu Gemüte geführt.
Jawohl, genau. Und das ist es, Charakter, ne? Die Kunsthaltung zu zeigen von David Brooks. Ich habe das jetzt nochmal in die Hand gekriegt, habe nochmal meine ganzen Markierungen so dann nochmal durchgelesen und war so begeistert, dass ich gedacht habe, das haue ich dir in meinem Podcast um die Ohren.
Wir hatten ja auch lange nichts mehr von zwischen den Seiten, wobei ja, die letzten Folgen so gut angekommen sind.
Ja.
Das ist jetzt doch irgendwie ein Jahr her, nehme ich mal so an.
Genau, also sprechen wir heute über Charakter, sowohl im Wort als auch als Buch.
Dann erzähl mal, worum geht's? Der Name verrät ja jetzt mal überhaupt nicht viel.
Also ein großartiges Buch, ist ein ganz schön dicker Wälzer, aber
David auf einer Skala Brooks von Harry Potter 1 bis 7, wie dick?
Ja, habe ich noch nicht gelesen, ich habe mir das aufbewahrt, um das nachher mit meinen Kindern zu lesen. Also ich habe die Filme gesehen, aber die Bücher nie gelesen, damit ich die dann mit denen lesen kann und nicht so völlig gelangweilt bin dann. Nee, also schon amtlich, also ein paar hundert Seiten und Hardcover und so, also schon ein richtiges Buch, mit dem man dann halt auch mal was bewegen könnte oder zumindest verhindern kann, dass ein Schrank umkippt, so, ne? Also auch das geht es. David Brooks nähert sich diesem Charakterbegriff an. Das ganze Buch ist herrlich anekdotisch aufgebaut. Also er leitet also diese Begrifflichkeit halt ab und spiegelt sie dann anhand von bestimmten Persönlichkeiten. George C. Marshall zum Beispiel, ein US-General und Minister, der zum Beispiel auch der Namensgeber für den Marshall-Plan, für den Wiederaufbau von Westeuropa war, aber auch andere schillernde und manchmal nicht ganz so berühmte Persönlichkeiten, also jedenfalls in Deutschland nicht so berühmt. Da geht es ganz viel darum, wo die Charakter bewiesen haben, wie der Charakter entstanden ist und daran leitet er am Ende dann halt auch wirklich spannende Einsichten in das Thema ab. Und das war nicht immer einfach zu lesen, muss ich halt auch sagen. Also einige Persönlichkeiten sind halt einfach auch so für mich persönlich so wenig aufregend gewesen, dass ich mich da auch ein bisschen durchkämpfen musste durch das ein oder andere Kapitel. Aber in Summe wirklich, wirklich cool. Hat viele Erkenntnisse gebracht, ja.
Klingt schon wieder sehr spannend. Ich glaube, du findest immer irgendwie den Weg, einem das schmackhaft zu machen. der Autor.
Ja.
Kannst du was zum Autor sagen? Ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen.
Brooks. David Brooks, genau. Er ist ein US-amerikanischer Journalist, wie so viele, die dann auch irgendwie Bücher schreiben. Er ist vor allen Dingen so ein konservativer politischer Kommentator und auch ein Wirtschaftsjournalist, hat unter anderem in Washington viel gearbeitet, Wall Street Journal und mittlerweile ist er bei der New York Times und schreibt dort immer mal wieder Beiträge dafür. Witzig, bei der Recherche habe ich herausgefunden, dass er den Begriff Bobo geprägt hat. der ist hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht so groß geworden, aber Bobo meint eine Mischung aus Bourgeois und Bohemien. Also das heißt, am Ende sind es letztendlich die Reichen in Jeanshosen, die er mit Bobos beschreibt. So, das fand ich irgendwie ganz, ganz cool. Wie man schon hört, ich hatte ganz sicherlich kein Französisch in der Schule. genau, aber der Begriff Bobo, das fand ich dann noch irgendwie witzig. Das ist sowas, was man immer gut zum Klugscheißen mal gebrauchen kann, ne? Genau, also er hat sich immer sehr als konservativer Kritiker und Kommentator hervorgetan und hat sich dementsprechend natürlich auch mit diesem Thema deswegen auseinandergesetzt. Das Spannende ist ja gerade die Einleitung zum Buch, weil er halt die erste Radiosendung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die halt dort lief, gehört hat und festgestellt hat, dass die sich ja gar nicht freuen. Die haben gerade den größten und härtesten und intensivsten Konflikt der Menschheitsgeschichte überstanden als Nation und am Tag danach wird nicht gefeiert, sondern alle waren demütig. So, und das fand er so beeindruckend. Das hat er im Rahmen so einer Radioreihe, wo die irgendwie so Sendungen von vor, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Jahren abgespielt, hat er das gehört. Und das war für ihn so das, wo er angefangen hat, warum waren die so? Die müssen sich doch freuen. Jeder Footballer, der halt irgendwie einen Touchdown macht, der macht einen Siegestanz und rastet völlig aus und spricht danach irgendwie 3 Tage in den Medien darüber, was er nicht alles für dieses Spiel gemacht hat. Und am Ende war das nur ein Spiel. Und Leute, die einen Weltkrieg gewonnen haben, die einen Kontinent befreit haben, triefen vor Demut am Tag danach. Und das fand er so spannend. Und dadurch hat er sich diesem Thema angenähert und hat dann gedacht, ja, es ist, wir unsere Charaktere sind heute anders und wir müssen da mal reinschauen. Was ist das eigentlich? Was macht der Charakter mit einem? Und was bedeutet das eigentlich im gesellschaftlichen Diskurs und so? Und so geht das Buch los und mega gut.
Bevor wir jetzt in die Inhalte gehen, von wann ist das Buch? Kann ja noch nicht so alt sein.
2015 ist rausgekommen.
Na, guck an. So, dann hau mal einen raus. Wie kann man den Begriff Charakter besser fassen?
Ja, also, was ich total spannend fand, dass er halt einfach auch herausgearbeitet hat, dass der Charakter in sich, ne, ist eigentlich das Drama unseres Lebens. Und das, wenn man das so ein bisschen auf sich wirken lässt, muss man sagen, das zentrale Drama unseres Lebens ist halt das Drama, diesen Charakter zu gestalten. Das heißt, an diesem Charakter auch zu arbeiten und ihn wachsen zu sehen und halt auch durch Schmerzen und Leid ihn so ein bisschen zu dem werden zu lassen, was wir uns eigentlich vorstellen. Also man fügt dir letztendlich immer so etwas wie ein Ideal im Kopf hinzu und sagt, okay, also wenn man sich so verhalten würde, das wäre richtig, richtig toll. Und ich versuche das mal. Ich versuche, mich an diesem Ideal zu messen und daran meinen Charakter quasi wachsen zu lassen. Und dementsprechend ist Charakter ein vielschichtiger Begriff. Am Ende ist das etwas wie die eigene Kultur, wie mache ich Dinge. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen Ausweis meines Wachstums. Und das fand ich eigentlich so eine schöne Sicht auf das Wort.
Ja, das klingt irgendwie rund.
Was ich mich bei der Lektüre irgendwann gefragt habe, ob der Charakter eigentlich feststeht, weil man gibt ja manchmal Leute, die reden über Kinder so von, ist so ein mieser Charakter, der Kleine, so, ne? und da ist ja die Frage, glaubst du, dass ein Charakter feststeht? Ist das schon irgendwie, haben wir eine Prädisposition dabei?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, vielleicht, dass wir mit gewissen Grundcharakter auf die Welt kommen, auch basierend auf dem, was wir wahrnehmen als Kind, auf dem, was uns umgibt. Aber ich glaube auch, dass wir unseren Charakter formen können. Ich habe schon Kinder erlebt, mit denen ich in der Grundschule war. Das waren richtige Scheißer. Aus denen ist auch noch was geworden.
Ja.
Wirklich feine Menschen geworden. Also vielleicht braucht es beim einen länger, beim anderen weniger lang, bis sie sich dann die richtigen Eigenschaften irgendwie heranziehen und dann merken, ich möchte doch lieber eher so sein. Und wenn sie dann auch noch hinkriegen, sich dahin zu entwickeln und nicht irgendwie auf ihren Charakterzügen bestehen und meinen, sie wären schon der Held im Erdbeerfeld, dann haben die eine große Stärke und auch wirklich dann die Möglichkeit, einen guten Charakter zu entwickeln.
Ich sehe das auch so. Es ist, also ich glaube nicht, dass der Mensch fertig ist, sondern es ist Rohmaterial. Wir kommen zur Welt und sind Rohmaterial und dann müssen wir irgendwie an uns arbeiten. Und es wird an uns gearbeitet. Ne? Also das ist ja halt auch etwas, an irgendeiner Stelle schreibt Brooks, dass es darum geht, also Demut ist die größte aller Tugenden. Und wenn du sie nicht lernen kannst, wird Gott sie dich durch Erniedrigung lehren. So, also ein bisschen überzogen, aber irgendwie so sinngemäß war das halt so. Und dann halt, ja, aber stimmt. Also ersetze mal Gott durch Leben oder durch Schicksal oder Umwelt oder was auch immer. Ne? Und das stimmt halt dann schon. Wenn du diese Demut dann nicht hast, ne? So, weil du glaubst, du bist schon der Komplette und so weiter, ne? Dann wirst du im Leben an Punkte kommen, wo man dir klar macht, dass du demütiger sein musst, weil du nicht so gut bist, wie du das irgendwie glaubst. Aber aus dieser Rohmasse heraus jemand zu werden, dem man vielleicht auch sein möchte, finde ich natürlich auch schön, weil es bedeutet, dass egal an welchem Punkt im Leben du bist, ne? Es gibt immer eine bessere Version von dir, solange bis du stirbst. Du kannst also immer wieder dich neu erfinden und noch einen draufsetzen und aus Fehlern, wo du nicht gut warst, ne, einfach sagen, ja, das stimmt, das war ich nicht, aber ich möchte es sein, ich werde es sein. Und daran halt dich letztendlich auch emporarbeiten an dieser Idee immer. Und das finde ich halt irgendwie eigentlich ganz, ganz tröstlich. Dass es also nicht die Natur im Rohzustand ist, die uns irgendwie das ganze Leben beschert, sondern dass wir halt jederzeit die Möglichkeit haben, da was dran zu ändern. Man ist nicht ausgeliefert, sondern du kannst daran bauen.
Meinst du, es gibt sowas wie Grundregeln, die man beachten kann, wenn man seinen eigenen Charakter formen will? Oder muss da jeder seinen eigenen Weg finden?
Nee, das gibt's schon. Und da, auch da, ich meine, wir hängen jetzt natürlich noch immer noch im Buch, aber das ist auch richtig so. Ich glaube, dass es im Prinzip so ist, dass die Menschen sich oftmals Fragen stellen, um sich im Leben zu reflektieren. Da muss man halt erstmal ganz klar sagen, dass wenn ich an meinem Charakter arbeiten möchte, dann erfordert das den Glauben an so etwas wie ein Ideal, an so eine, keine Ahnung, irgendeine Art Wahrheit, die irgendwie besteht. Also das ist gut, das ist erstrebenswert, das ist etwas, was irgendwie ja so eine Präsenz auch in meinem Bewusstsein hat, wo ich einfach spüre, dass das der Weg ist, den ich irgendwie einschlagen möchte. Und dann ist es an mir, Gewohnheiten auszuprägen, um dort irgendwie hinzukommen und mich halt immer wieder zu reflektieren und mich dadurch auch zu entwickeln, ja. Und ich glaube, dass das vielleicht eine ganz sinnvolle Sache ist. Also dieses Ideal muss es geben, ansonsten werde ich mich nicht weiterentwickeln können.
Also im Buch gibt es auch so eine Art Leitfaden, was man tun kann, wie man es tun sollte?
Ja, ein Leitfaden nicht, aber der Autor greift drei Fragen auf, die Menschen oft stellen, wenn sie sich reflektieren. Das ist also, was ist mein Lebensziel? Oder aber, was will ich vom Leben? Was erwarte ich vom Leben? Ne?
Die und großen Fragen.
Welche Lebens, Dinge sind mir wichtig? So, ne? Und da habe ich dann gedacht, ja, das sind ja auch wesentliche Fragen. So. Und während man dann sich noch dann irgendwie selbst damit konfrontiert und diese Fragen für sich selber so durchgibt, ne? Einen Absatz später sagt er dann halt aber auch gleich, ja, aber hier beginnt ein Fehler. Also wenn du irgendwie an einem Charakter arbeiten, an deinem Charakter arbeiten möchtest, ne, dann sind das ja völlig falsche Fragen. Weil erstens, das eigene Leben findet nicht planbar und abgeschottet von anderen Menschen statt. Diese Fragen unterstellen ja, dass du der Mittelpunkt des Universums bist und alles dreht sich um dich und dann wird das halt so, wie du das jetzt gerne hättest. Weil diese externen Effekte haben oft einen größeren Einfluss auf uns, als wir auf die externen Effekte oder auf die Außenwelt. So, ne? Und was halt auch ganz wesentlich ist, gerade so dieses, welche Dinge sind mir wichtig, ne? Ist ja die Frage, wann stellst du dir denn diese Frage? Wann gibst du dir denn die Antworten? Weil das ist ja natürlich auch etwas, ne? Diese Prioritäten verändern sich einfach eben, mit der Zeit.
Ein Konzept, das ist variabel.
Genau, mit 18 beantwortest du die Fragen komplett anders als mit 38, mit 48,
58. Im besten 58.
Fall. Genau, ja, im besten Fall. Ne? Und deswegen sind diese Fragen auch immer ganz stark perspektivenabhängig. Und was er halt sagt, naja, wir sollten uns eher denn mal fragen, was will das Leben eigentlich von mir? Ja, also das ist ja jetzt natürlich auch so ein bisschen philosophisch, ne? Aber im Prinzip geht er dann auch weiter und sagt, welche Handlungsweisen verlangen eigentlich meine Lebensumstände von mir? Und das finde ich ziemlich prägnant, weil das ist halt also genau jetzt meine Lebensumstände, wer sind die, was erwartet das eigentlich von mir, wie spiele ich eigentlich meine Rolle in diesem Leben und vor allen Dingen, welcher Pflicht muss ich denn noch genügen, um so auch dieser Gesamtheit um mich herum zu dienen? Mir muss dann ja auch klar sein, ich habe ja eine gewisse Funktion, ich bin ja vernetzt mit der externen Welt und diese externe Welt schaut ja auch auf mich drauf. Und dann muss ich meine Rolle definieren und muss mich halt irgendwie als Projektmanager, als Geschäftsführer, als Vater, als Sohn, als was auch immer, als Partner in einer Beziehung, habe ich ja eine Rolle inne. Und da muss ich halt fragen, okay, wie komme ich meiner Pflicht dieser Rolle entsprechend nach? Also was für ein Geschäftsführer bin ich, was für ein Projektmanager bin ich. Und daraus leitet sich viel ab, weil dann sind auch klar, welche Handlungsweisen verlangen meine Lebensumstände eigentlich gerade. Ich muss mich wie ein, also bist du ein Vater, verhalte ich wie ein Vater. Was macht ein Vater, was macht ein Vater nicht? Das finde ich viel intelligenter, um da sich zu reflektieren und halt auch zu überlegen, wie man sich dort in der Rolle auch entwickeln kann. Und damit kannst du auch letztendlich beantworten, was will das Leben von mir? Weil das Leben will in dem Moment, dass du deinen Rollen gerecht wirst, dass du ein guter Vater bist, dass du ein guter Projektmanager bist und so weiter und so fort. Weil das Gesamtoptimum liegt irgendwie in diesen Antworten drin. Und am Ende wirst du auch nur glücklich, wenn du diesen Rollen gerecht wirst. Ne? Also und da kommst du dann wieder ins Spiel, wo du sagst, wenn ich also wirksam nach außen bin, wenn ich also Gutes in die Welt trage, wenn ich meine Rollen vernünftig lebe, dann fällt das auch auf mich zurück, weil auch ich werde dann zufriedener sein, weil ich dann halt auch mich mit meiner Rolle identifiziere und dann halt auch weiß, wenn ich meine Pflicht dort auch getan habe, ne, dann ist es genau das. Ich habe dann ein sinnvolles Leben, ein erfülltes Leben, weil ich genau diesen Dingen nachkomme. Und das fand ich irgendwie nicht ganz so bescheuert.
Das stimmt, das stimmt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder bei unseren Zuhörern ist, aber ich fühle mich auch besser, wenn ich den Erwartungen gerecht werde und weiß, ich habe da was gut gemacht. Und wenn man nicht weiß, was die Erwartungen sind, dann ist es auch schwierig irgendwie zu wissen, was muss ich denn jetzt eigentlich richtig machen? Oder was ist das Richtige?
Ja, und es ist ja halt auch da, ich meine, ich bin ja nur wahrlich kein religiöser Mensch, so, aber wenn ich mich für eine Religion entscheiden müsste, ne, dann würde ich mich zum Beispiel für den Buddhismus entscheiden. Weil beim Buddhismus gibt es nämlich einen, also außer dass die haben keinen missionarischen Eifer, das finde ich irgendwie cool. Also die würden niemals jemanden mit der Waffe bedrohen und sagen, jetzt musst du an mich glauben, das haben alle anderen Weltreligionen irgendwann mal gemacht. Finde ich irgendwie ein fragwürdiges Konzept. So. Aber im Buddhismus gibt es nämlich noch eine zweite Komponente, und das ist nämlich so das ganze Ding mit dem Karma. Ja, das ist das Einzige, in dem, ich meine, ich habe die Bibel gelesen und den Koran gelesen und die Bhagavad Gita gelesen. Die Bhagavad Gita ist so etwas wie, nimm mal die Hindu-Bibel, wie auch immer. Also es ist etwas, was also es ist ein Gedichteband im Prinzip, es sind viele Verse und so weiter. Und da wird halt auch das ganze Thema Karma und so auch ein bisschen angeschnitten. Aber also dieses Karma-Thema, da will ich jetzt auch drauf hinaus. So. Weil ich finde dieses Konzept so cool. Du musst ja, um quasi befreit zu werden aus diesem Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt, musst du ja Karma ansammeln, gutes Karma ansammeln. Aber du kannst nur gutes Karma ansammeln, wenn das selbstlos passiert. Also wenn du losgehst und sagst, ich helfe jetzt anderen Menschen, in Klammern, weil ich gerne gutes Karma haben möchte, bekommst du kein gutes Karma. Das heißt, du musst es tun, ohne es zu wollen. Also da ist die Motivation so entscheidend, dass du das halt einfach machst, weil es gut ist und nicht, weil du davon irgendwas erhoffst. Und das finde ich sehr, sehr intelligent, weil selbst wenn man an den ganzen spirituellen Kram im Hintergrund mit Tod und Wiedergeburt und so nicht glaubt, ne, macht es gesellschaftlich Sinn, weil es am Ende halt einfach ein Summenspiel ist. Je mehr Menschen Gutes tun und selbstlos sind, desto besser ist es dann auch für die Gesellschaft. Und desto besser ist es auch für sie, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dir etwas Gutes widerfährt, steigt ja einfach, je mehr Menschen gute Dinge tun. So. Und da fand ich das natürlich auch gerade so in diesem Zusammenhang ganz wesentlich, dass man sich dann halt auch dort mal fragt, was kann ich eigentlich tun, um irgendwie meinem Umfeld zu helfen? Da muss man ja nicht groß die Gesellschaft bemühen. Es reicht ja schon das kleine Umfeld. Was kann ich eigentlich tun, damit meine Familie eine glückliche Familie ist? Was kann ich dafür tun, damit mein Team auf der Arbeit ein glückliches Team ist? So, ne? Also sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern das Umfeld. Weil wenn es dem Umfeld gut geht, wird es auch dir tendenziell eher gut gehen.
Ich habe auch genau das Gefühl, dass wenn man Gutes tut und dadurch ja auch irgendwo eine positive Einstellung zum Leben hat, dass man dann positive Sachen auch ganz anders wahrnimmt und so dann eben auch merkt, dass einem Gutes widerfährt. Wenn man immer nur eher der Pessimist ist, dann sieht man vielleicht auch eher nur die schlechten Sachen, die einem passieren. Das ist auch alles eine Frage State of Mind.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall.
Ja, find ich gut. Finde ich toll. Hast du so ein paar zentrale Punkte, die du aus dem Buch mitgenommen hast? Du hast ja so einen fetten Wälzer vor dir liegen, wo du alle Notizen gemacht hast. Da könnte ja noch irgendwie was drinstehen.
Nee, da steht eine ganze Menge drin, das echt cool ist. Also was mich wirklich, wirklich begeistert hat, ist letztendlich dieses ganze Konzept der Selbstentwicklung. Das finde ich halt etwas, was total spannend ist, weil wir alle lesen irgendwie viele Bücher, um halt zu gucken, wie kommen wir besser durch den Führungsalltag, wie kommen wir besser durch den Arbeitsalltag, wie können wir besser kommunizieren und so. Das sind ja alle immer Dinge, Dinge, wo es auch darum geht, sich selbst weiterzuentwickeln. Und was ich total cool fand, ist halt dieses Thema, wie verändern sich Menschen, und Brooks postuliert halt, dass Menschen sich von außen nach innen verändern. Das heißt also, das Verhalten geht der Tugend voraus, wenn man das so möchte. Also in dem Moment, wo ich halt Angewohnheiten auspräge, zum Beispiel ich gewöhne mir an, immer höflich zu sein, dann wird auch irgendwann mein Mindset höflich, dann wird mein Charakter, meine Kultur, die Prägung und so weiter, ne? Weil ich weiß, ich mache es immer so, ich lerne das, ne? Und das wird dann quasi auch als Automatismus abgespeichert. Ja. Und deswegen geht es darum, so Gefühl und Handeln zu trennen. Gefühlen ist einfach dabei irgendwie zu misstrauen, so würde er, also so hat er das, glaube ich, auch ausgedrückt, so, aber es geht halt erstmal darum, dass man sich überlegt, wo will ich hin, und dann verhalte ich mich so, und dann werde ich das später halt auch entsprechend fühlen, und dann ist das quasi in mir drin. Und aber dieser Wandel von außen nach innen, den fand ich halt irgendwie extrem spannend. Und halt auch, dass man im Leben nicht nach Glück strebt, auch wenn man das immer so glaubt, dass man irgendwie, sondern am Ende geht es um sinnerfülltes Leben, was man eigentlich anstrebt. Und wenn man da länger drüber nachdenkt, dann stimmt das auch, weil diese Glücksmomente, Glück ist immer nur kleiner Moment. Das ist ja, was wir ja eigentlich wollen, ist so ein Zustand dieser Zufriedenheit. Mhm. So, und ich glaube, dass dieser Zustand der Zufriedenheit am Ende auf der moralischen Schiene passiert. Also ich glaube, dass das Leben ein eher moralisches und kein hedonistisches Drama ist. Also es geht irgendwie mehr um dieses Gefühl, ob ich zufrieden bin, und nicht den Konsum von bestimmten Dingen. Das hat er an verschiedenen Stellen, scheint das so ein bisschen durch im Buch, und halt auch für die Führung noch was ganz Wesentliches. Er sagt halt auch, diese Charakterentwicklung, das ist ja nichts, was jetzt irgendwie in bestimmten Stufen passiert. Das macht ja auch keine Sprünge. Also es ist ja nicht so, du kannst nicht führen und dann ist Mittwoch und auf einmal kannst du führen, weil irgendwas passiert ist, sondern es baut sich ja wirklich kleinteilig auf, und es ist ja halt ein Reifeprozess, der auch nicht, also der verläuft alles, aber nicht linear. Und so muss man das dann halt auch wissen, dass halt Menschen sich halt auch entsprechend entwickeln, nicht linear, nicht in Stufen, nicht in Sprüngen, um Gottes Willen, sondern jeder in seinem eigenen Tempo. Und zwar so schrittweise, dass das oftmals ja ein kleiner Wandel vor dem großen Umbruch dann halt kommt. Also es gibt natürlich so bestimmte Marker, die wir irgendwann auch erreichen, aber bis dahin muss man natürlich jedem Menschen sein eigenes Tempo dazu auch zugestehen. So, ne? Und das halt das, was wir im Führungsalltag immer merken, ist ja letztendlich ein Kampf von Teilwahrheiten. So, das fand ich noch irgendwie ganz spannend, weil jeder ja mit seiner Teilwahrheit irgendwie nach vorne geht, aber das, was wir eigentlich, die absolute Wahrheit hat ja keiner von uns, sondern wir haben Teilwahrheiten und wir haben auch Interessen, die sich manchmal überschneiden, manchmal auch so ein bisschen widersprechen und so, und dass es eigentlich nur darum geht, dass wir dort halt auch das ausdiskutieren und uns das bewusst werden müssen. So, ne? Also jeder in seiner Geschwindigkeit da auch Rücksicht drauf nehmen, weil das ist nichts, was du von außen erzwingen kannst. Und vor allen Dingen aber auch jeder in seiner eigenen Weltsicht mit seinen eigenen Teilwahrheiten, die es dann halt gilt, als Führungskraft zusammenzufügen und halt auch klar zu machen, wo sind die verbindenden Elemente und wo sind vielleicht auch trennende Elemente, die man halt auch in einer Teamdiskussion außen vor lassen muss. So, also das waren so, finde ich, für mich irgendwie ganz, ganz, ganz spannende Dinge. Ansonsten lohnt sich das wirklich. Er hat am Ende noch so eine Art Kodex der Bescheidenheit formuliert. Da sind also 11 Punkte aufgeführt, die für ihn als Art Kodex gelten, wenn es darum geht, Demut, Bescheidenheit und so weiter auszuleben, wie sich das so ausprägt anhand von bestimmten Aspekten. Das fand ich irgendwie auch noch irgendwie gut. Also habe ich mir zumindest auch noch aufgeschrieben. Sehr begeistert. Also wenn man sich entscheiden müsste, empfehle ich es weiter oder nicht, das Buch würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
Ich hänge gedanklich noch so ein bisschen an der Zufriedenheit. Glaubst du, dass Zufriedenheit auch eher so eine gerade Linie ist, oder dass die Zufriedenheit oder die Voraussetzungen für Zufriedenheit, besser gesagt, dass sie auch mit zunehmendem Alter steigt, weil man immer mehr braucht, um zufrieden zu sein? Weil ich glaube, im Buddhismus ist man ja mit wenig zufrieden.
Ja, im Buddhismus geht es ja vor allen Dingen darum, dass du willst ja Leid verhindern. Also Leben ist Leiden, das ist so quasi, denn wenn man den Buddhismus in einem Satz formulieren müsste, wäre Leben ist Leiden, verhindere es, wiedergeboren zu werden. So, also, und Leid wird durch so viele Dinge verursacht, indem du Dingen anhaftest. So, also ich möchte mich jetzt auch gar nicht als Mönch bewerben oder so, aber ich habe das noch eine gute Erinnerung. Die Frisur passt schon. Ja, die Frisur passt schon. Am Bauch arbeite ich noch. Im Prinzip ist es so, dass das also das Anhaften an Dingen sorgt für eine Bindung im Kopf, dass du glaubst, du brauchst Dinge. Und ich glaube, wenn man sich davon mal frei macht und sich mal überlegt, was brauche ich wirklich, also was sind wirklich die Bedürfnisse, die ich befriedige, ich glaube, dass man da deutlich besser damit fährt. So, und ich meine, wir haben aber heutzutage das Problem, wir leben in einer Marketingwelt, in der Leben verkauft wird. Also es geht gar nicht, wenn du dir Werbung anguckst oder wir durch die sozialen Medien manipuliert werden, geht es ja gar nicht darum, dass ein bestimmtes Produkt uns angeboten wird, im Sinne von dieser Füller schreibt besser als 3 Vergleichsprodukte, sondern mir wird ja der Mensch präsentiert, der diesen Füller benutzt. Also ja. Es gibt ja dann ein Role Model, ne, und dann sehe ich halt einen smarten Typen, der holt dann einen coolen Füller von wem auch immer jetzt irgendwie aus der Tasche, schreibt damit, ne, ist alles ganz wichtig, was er macht und sehr stilvoll und hin und her. Und am Ende wird mir dieses Lebensgefühl, diese Person verkauft. Und es wird bei mir ausgesetzt, ich möchte so sein wie er. Und wenn ich den Füller kaufe, dann fühle ich mich ein bisschen so wie er. Das ist ja das, womit wir im Moment uns auseinandersetzen müssen. Das heißt, man suggeriert uns ja schon von frühester Kindheit an, mit bestimmten Dingen hast du ein bestimmtes Leben. Und deswegen, und das befriedigen wir immer wieder durch diesen Konsum, durch dieses Hedonistische. Und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen reflektiert, merkt man, das ist nicht das, was mich glücklich macht. Ne? Also ich freue mich über den Füller, weil er schön schreibt. Ja, aber das ist ja im Vergleich zu anderen Dingen, die ich tagtäglich erlebe, wie der Kollege, der den Kopf ins Büro steckt und sagt, hey, wir wollen heute Mittag Essen bestellen, bist du dabei? Das sind Highlights, das ist was Tolles, das ist etwas, was einem, wo man sich wirklich drüber freut. Da ist ein Mensch, der kommt extra ein Stockwerk höher, um zu fragen, ob wir was zum Mittagessen haben. Das ist etwas, was finde ich jedenfalls mich sehr zufrieden macht, dass es solche Menschen in meinem Umfeld gibt. So. Und ich glaube, da muss man dann über diese Zufriedenheit viel reflektieren, weil das ist etwas, ich glaube, Tolstoi hat auch mal gesagt, willst du glücklich sein im Leben, dann sei es. So, also es ist eine Art Entscheidung, ob ich glücklich sein will, weil ich es einfach akzeptiere, was um mich herum geschieht und ich bin zufrieden mit dem, was es ist, weil ich Dinge ja auch nicht ändern kann. Und wenn ich das daran festmache, wenn ich sage, ja, noch keine Ahnung, noch 10.000 Euro mehr, noch 100.000 Euro mehr, noch irgendwie, ich hätte gerne ein Haus, ich hätte gerne ein Boot und so weiter. Du wirst ja immer irgendetwas finden, was noch fehlt. Ne? Also es ist quasi der nächste Euro ist immer der dir fehlt, um glücklich zu sein. Ja. Wenn du es machst, dann wirst du nie zufrieden sein. Und das ist es halt auch. Und deswegen glaube ich, dass Zufriedenheit nichts mit Alter zu tun hat, sondern Zufriedenheit ist, glaube ich, eine Geisteshaltung, die du für dich selber anstreben musst. Und das bedeutet ja nicht, keinen Biss mehr zu haben und auch keine Motivation oder keinen Ehrgeiz mehr zu haben, sondern einfach es nicht so zu übertreiben mit der Sucht danach, mit dem Hang, irgendwie noch einen draufzusetzen. Und ich weiß auch, dass ich ja gerade dazu neige, irgendwie, egal was ich mache, ich muss es sofort wieder toppen. So, das ist schon auch ein Thema meines Charakters so. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass man hart daran arbeiten kann, zufrieden zu sein. Und dann ist es auch egal, was um einen rum passiert. So.
Auch das wieder eine Geisteseinstellung.
Ja, definitiv. Und es ist so, vielleicht noch ein letztes Zitat, weil ich das hier gerade sehe und wir haben noch nie Nietzsche zitiert. Also,
echt nicht?
Nee, glaube ich
nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
Nee. Coolstes Nietzsche-Zitat an der Uni Hamburg in so einem Tisch gekratzt, Gott ist tot, Nietzsche. Und hat irgendjemand drunter geschrieben, Nietzsche ist tot, Gott. fand ich großartig. Nee, aber er sagt, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und ich glaube, dass da halt genau dieses drinsteckt, ne? Wenn du weißt, warum du Dinge machst, wenn du in dir irgendwie ziemlich gesettelt bist, dann ist es kackegal, was drumherum ist. Ne? Wenn du irgendwie damit zufrieden bist, dann ist das so. Dann ist das auch okay. Dann hast du quasi wie man das auch immer nennen möchte, den inneren Schatz, den du konservierst, dann spielt das keine Rolle, was um dich herum geschieht.
Nehmen wir als Schlusswort, oder?
Ist egal, was um dich herum geschieht.
Um uns herum passiert ziemlich viel und deswegen gehen uns auch die Themen für den Podcast nicht aus. In 2 Wochen haben wir dann hoffentlich die Folge mit den Azubis.
Ja.
Denn wir versuchen das schon seit einer Weile aufzugleisen, aber die sind ständig krank.
Ja.
Nee, die Seuche geht ja gerade echt rum und das ist eine Katastrophe. Ich wünschte, wir wären irgendwann mal wieder vollzählig im Büro, da wir ja jetzt auch das Planbüro wieder eingeweiht haben, nachdem da der Wasserschaden letztes Jahr war. Wäre es ja cool, wenn wir irgendwie mal wieder
alle da sind.
Alle da haben. Cool, also Ausblick haben wir schon erzählt, die Azubis wollen auch mal wieder was loswerden. Wenn ihr noch Fragen zum Buch habt, wenn ihr Ideen habt, welche Bücher Merlin mal wieder lesen sollte, ja, genau. Weil er nicht erst 30 bestellt hat.
Ja.
Ihr kennt die E-Mail-Adresse, es ist Info, es ist podcast@sitra-spedition.de.
Podcast@sitra-spedition.de. Bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche. Tschüss.
Tschüss.